RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulation. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 18. Dezember 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujiastuti, Egi und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo zeichnete fast 900 Blutspenden aus. Ministerin Susi Pujiastuti verbessert weiter den maritimen Sektor. Regierung fordert Fluggesellschaften auf, den Sonderticketstarif anzubieten. MUI ruft die indonesischen Staatsbürger auf, Palästina zu unterstützen. Anlässlich der 60-jährigen diplomatischen Beziehungen stärken Indonesien und Japan die Zusammenarbeit. 48 asiatische und afrikanische Botschafter besuchten den Tobasee. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am letzten Sonntag im Präsidentenpalas Bogor Westjava fast 900 Personen die Auszeichnung Satya Lencana verliehen. Diese Personen wurden dafür geehrt, dass sie zum 100. Mal oder über 25 Jahren an freiwilligen Blutspenden teilgenommen hatten. Joko Widodo nannte diese freiwilligen Blutspender humanitäre Helden. Er meinte, dass sie damit mindestens 30 Liter Blut gespendet haben und damit mehr als 150 Menschen gerettet hätten. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara gab Joko Widodo dabei seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese fast 900 Blutspender andere Menschen dahingehend motivieren können, sich an verschiedene humanitäre Aktionen zu beteiligen. Die indonesische Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti hat gegen das Ende der dreijährigen Regierung von Joko Widodo und Yusuf Kalla immer die Verpflichtung, die Verwaltung des maritimen und Fischereisektors zu verbessern und revitalisieren. Susi Pujiastuti sagte am Sonntag, den 17. Dezember dieses Jahres, dass der maritime Sektor immer noch das Rückgrat zum Schützen des zukünftigen Lebens werde. Nach der Meldung der Nationalen Radioagentur beginnt Ministerin Susi Pujiastuti in der Revitalisierung des maritimen Sektors mit drei Programmen, nämlich maritime Angelegenheiten, Erhaltung und Wohlfahrt. Im Programm der maritimen Angelegenheiten bekämpft Susi Pujiastuti die illegale, ungemeldete und ungeregelte Fischereipraxis. In diesem Sektor versenkte die Ministerin illegale Fischfangschiffe. Im zweiten Programm verbietet die Ministerin unter anderem den Fang der Samen und Baby von Hammer und Graben. Im dritten Programm sollten die Fischer die Wohlfahrt genießen können. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi fordert alle Fluggesellschaften auf, den Sondertickets-Tarif anzubieten, um die Besucherzahl ausländischer Touristen nach dem Ausbruch des Vulkans Agung in Karangasem Bali wieder zu steigen. Das sagte Budi Karya Sumadi gestern, den 17. Dezember in Yogyakarta, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Dem Minister zufolge soll dieser Sondertarif in verschiedenen Programmen, die das Interesse ausländischer Touristen anlocken könnten, realisiert werden, um verschiedene Touristenziele in Indonesien wie Jakarta, Yogyakarta, Bandung und Bali zu besuchen. Budi Karya Sumadi gab zu, dass die Eruption des Agung Vulkans die Besucherzahl ausländischer Touristen vor allem nach Bali beeinflusst habe. Der Rat Islamischer Gelehrten Indonesiens MUI rufe die Indonesischen Muslims auf, Palästina zu verteidigen, nachdem der US-amerikanische Präsident Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkennen wollte. Der MUI-Leiter Ma'ruf Amin sagte am letzten Sonntag in seiner Rede während seiner Aktion zur Verteidigung Palästinas am Nationaldenkmal Monas in Jakarta, dass er ein unabhängiges, souveränes Palästina und Ost-Jerusalem als Hauptstadt von Palästina unterstütze. Er fuhr fort, dass das Staatsoberhaupt Palästina unterstützen wolle. Als Staatsbürger habe man die Verpflichtung, das Staatsoberhaupt zu unterstützen. Ma'ruf Amin forderte Präsident Trump auf, seinen Beschluss in Bezug auf Jerusalem aufzuheben. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara versammelten sich Tausende von Menschen aus verschiedenen Organisationen am Nationalen Monument Monas als Zeichen ihrer Unterstützung für Palästina. 41 asiatische und afrikanische Botschafter haben am 16. Dezember 2017 den Tobasse in Parapat, dem Bezirk Simalungun, besucht. Der Vize-Bezirksleiter von Simalungun, Amran Sinaga, hofft, dass der Besuch dieser 41 Botschafter einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus des Tobasses bringen könnte. Amran Sinaga sagte am Sonntag, den 17. Dezember dieses Jahres in Parapat, dass die 41 Botschafter die Touristenbotschafter werden könnten, um den Tobasse vor allem Parapat mit Naturschönheit ins Ausland vorzustellen. Die Botschafter sollten ebenso den ausländischen Investoren die Informationen geben, damit sie in Parapat investieren, um die Wirtschaft der dortigen Bevölkerung anzukurbeln. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara nahmen diese 41 Botschafter am Tourismus-Gipfeltreffen mit der Basis des Geoparks des Tobasse-Forums, der Innovation, Herausforderungen und der neuen Wirtschaft vom 15. bis zum 17. Dezember dieses Jahres in Medan, Nord-Sumatra, teil. Am 20. Januar 2018 werden Indonesien und Japan ihre 60-jährigen diplomatischen Beziehungen feiern. Nach der Übereinstimmung beider Länder hat diese Gedenkfeier das Thema Zusammenarbeiten und sich zusammen entwickeln. Der Generaldirektor für Asien, Pazifik und Afrika des indonesischen Außenministeriums, Desra Percaya, sagte am letzten Sonntag, den 17. Dezember, dass die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan seit 20. Januar 1958 durch die Unterzeichnung des Friedensvertrages begonnen habe. Anlässlich der Gedenkfeier der 60-jährigen Beziehungen hätten die beiden Länder zwei Tagesordnungspunkte, wie unter anderem die Einweihung des Briefmarkes über diese Gedenkfeier Ende Januar 2020. Ahcin.
Serta kegiatan turat-menyurat sejumlah daerah di Indonesia dengan anak-anak.
Zoe di Korrespondens Aktivitäten von Verschiedenen Indonesischen Gebieten mit den Grundschulen und Mittelschulen in den japanischen Städten, die die Städtepartnerschaft im ersten Quartal 2018 haben. Inzwischen sagte der japanische Botschafter in Indonesien, Masumi Ishii, gestern den 17. Dezember in Jakarta, dass die bilateralen Beziehungen beider Länder sich in einigen letzten Jahren signifikant entwickelten. Im Investitionsbereich sei Japan der zweitgrößte Investor in Indonesien und einer der Haupthandelspartner von Indonesien. Dem Botschafter zufolge habe die Verpflichtung zur guten Zusammenarbeit mit Indonesien im Thema der Gedenkfeier der diplomatischen Beziehungen gespiegelt. Die Gedenkfeier dieses 60-jährigen Beziehungen solle dazu dienen, die bilateralen Beziehungen beider Länder einschließlich des Infrastrukturbereichs zu stärken. Die Stärkung der Zusammenarbeit im Infrastrukturbereich wurde beim bilateralen Treffen zwischen Präsident Joko Widodo und dem Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei der ASEAN-Gipfelkonferenz erörtert. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.962,94 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.658,74 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.541 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 84%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar zum Thema Erdbeben auf der Insel Java und die Sozialsolidarität. Am Freitag, den 15. Dezember dieses Jahres, in der Mitternacht, hat das Erdbeben mit der Stärke 7,3 auf der Richterskala die Südküste Westjavas, Zentraljavas, Ostjavas und Yogyakartas getroffen. Bald nach dem Erdbeben veröffentlichte die Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik, BMKB, die Existenz des Frühwarnsystems. Die Bevölkerung in der Südküste Westjavas, Zentraljavas, Yogyakartas und des Teils von Ostjava war durch dieses Frühwarnsystem in Panik. Zum Glück gab die BMKG am Samstag, den 16. Dezember, bekannt, dass das Frühwarnsystem beendet hat. Obwohl sich kein Tsunami ereignete, hat das Erdbeben in der Südküste der Insel Java die Zerstörung der Häuser und Gebäude sowie Todesopfer hervorgerufen. Nach Angaben der Nationalen Behörde zur Milderung der Katastrophen BNPB am Sonntagnachmittag, den 17. Dezember, sind 4 Menschen durch dieses Erdbeben ums Leben gekommen und 11 Menschen schwer und 25 Menschen leicht verletzt. Mehr als 2.900 Häuser in Westjava, Zentraljava und Yogyakarta sind zerstört. Durch dieses Erdbeben sind viele Schulgebäude, Gebetsstätte, Bürogebäude und Krankenhäuser zerstört. Die Regierung hat über die Regionalregierung, die BNPB, das Sozialministerium und die dortigen Apparate eine Koordination in der Bewältigung der Folge dieses Erdbebens gemacht. Die Logistikhilfe aus der BNPB wurde den Gegenden des Erdbebens überreicht. Man braucht aber auch die Hilfe vom indonesischen Volk als Sozialsolidarität. Indonesien ist als die Nation, die eine große Aufmerksamkeit auf das Leid anderer Menschen senkt, bekannt. Das Volk und die Regierung Indonesiens haben beispielsweise die Rohingya-Flüchtlinge durch die Entsendung einer Logistikhilfe nach Bangladesch unterstützt. Diese Hilfe geht auch für die Katastrophen, sowohl Naturkatastrophen als auch Krieg auf der Welt, wie unter anderem in Palästina. In diesem Konfliktgebiet hat Indonesien sogar ein Krankenhaus gebaut und seine Hilfe in Form des alltäglichen Bedarfs gewährt. Durch das Erdbeben in Westjava, Zentraljava und Yogyakarta ist es verständlich, dass das indonesische Volk dem Bruder des Landes hilft, das nach dem Erdbeben litt. Es ist Zeit, die Aufmerksamkeit und die soziale Solidarität zwischen der indonesischen Nation zu zeigen, wie das Sprichwort sagt, Charity begins at home. Nächstenliebe begins zu Hause. Das war der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,525, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit Sumantri Brojonegoro. Am 18. Dezember 1973 ist Sumantri Brojonegoro im Alter von 47 Jahren gestorben. Professor R.M. Sumantri Brojonegoro ist der Professor im Chemiebereich im Bandung Technologi Institut. Er war von 1967 bis 1973 als Minister für Energie und Mineralien tätig. Er war auch als Minister für Ausbildung und Kultur und Rektor der Stadtuniversität Indonesien UI tätig. Als Sumantri Brojonegoro als der 6. Rektor von UI Ernanwude war er als 38 Jahre alt. Er ist der jüngste Rektor von UI. Er wurde Direktor von UI im längsten Zeitraum, nämlich 9 Jahre. Der Name Sumantri Brojonegoro wurde dem Namen des Berges im Gebirge Sudirman in der Provinz Papua und dem Sportstadion in Yogyakarta sowie der Straße von UI in Depok, West Java gewidmet. Am 18. Dezember wurde der Piltdown Mines von Charles Dawson entdeckt. Piltdown Mines war eine wissenschaftliche Fälschung. Er besteht aus den Fragmenten eines Schädels und eines Unterkieferknochens, die vor 1912 in einer Kiesgrube bei dem Dorf Piltdown in der Nähe von Oakfield, Grafschaft East Sussex, Südostengland gefunden wurden. Von diesen Fragmenten behaupteten die damaligen britischen Experten, dass es die Überreste einer bisher unbekannten Form der Vorfahren des Menschen seien. Zweifel an der Echtheit des Fundes und nach der Entlarvung der Fälschung 1953 die Suche nach deren Urheber werden über Jahrzehnte und brachten einen umfangreichen Bestand an Literatur hervor. Die Wissenschaft interpretierte die Funde als Übergangsformen zum modernen Menschen, allerdings erlaubten die sprachlichen Funde noch eine Vielzahl von Deutungen, so auch in der Frage, in welcher Reihenfolge die Entwicklungsschritte auf dem Weg zum modernen Menschen erfolgten. Der Fund von Bildon sehen, diese Frage ein für alle Mal beantworten zu können und war schon von daher eine sensationelle Entdeckung. Daraus erklärt sich wohl seine schnelle Akzeptanz, obwohl bereits die Fundumstände dubios blieben. Am 18. Dezember 1958 wurde der erste Nachrichtensatellit in eine Erdumlaufbahn in den USA gebracht. Der erste Nachrichtensatellit hieß SCORE. Er konnte Nachrichten direkt ohne Verzögerung weitergeben oder nahm beim Überfliegen einer Bodenstation eine Nachricht auf Bahn auf und spielte sie über einer anderen Bodenstation wieder ab. SCORE funktionierte jedoch nur 13 Tage. Als man allerdings später erkannte, dass nur unter Verwendung von aktiven Satelliten eine effektive Informationsübertragung möglich ist, musste weiter in diese Technologie investiert werden. Am 10. Juli 1962 wurde schließlich der erste Fernsehsatellit mit dem Namen Telstar in den Weltraum geschickt. Dieser ermöglichte bereits eine Fernsehübertragung zwischen Japan, den USA und Europa. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Indonesien und Chile beseitigen die Handelsbarriere. Der indonesische Handelsminister Enggar Tiaso Lukita und der Außenministerin von Chile, Geraldo Munoz, unterzeichneten am Donnerstag, dem 14. Dezember 2017, den umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag Indonesiens. Chiles, den Wirtschaftspartnerschaftsvertrag, nach werden die beiden Länder den Einfuhrzollsatz für inländische Waren für 7.669 Zollstellen oder fast 90% der gesamten Zolltarifpositionen Chiles abschaffen. Handelsminister Enggar Tiaso Lukita erklärte am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, in Santiago, Chile vor der Presse, dass der Vertrag ein historisches Fall von den bilateralen Beziehungen beider Länder sei. Im Zufolge könne der Vertrag die Steigerung des indonesischen-chilesischen Handels drängen. Der indonesisch-chilesische umfassende Wirtschaftspartnerschaftsvertrag ICCFA hebt die Einfuhrzollsätze von Chile um 0% gegenüber 7.669 chilenischen Zollposten ab oder deckt 94,5% des indonesischen Exportwerts in das Land bis 2016 ab. Zusätzlich reduzierte Chile und Zölle um 50% auf 199 weitere Produkte, was 6,1% des indonesischen Exportwertes nach Chile im letzten Jahr entspricht. Inzwischen befreite die indonesische Regierung die Einfuhrzölle auf 0% gegenüber 9.308 Zollposten oder entsprechend 93,1% der chilenischen Exporte nach Indonesien. Der Generaldirektor für internationale Handelsverhandlungen Imam Pambagio Philford, Chile gehöre zu den Ländern mit den meisten Handelsabkommen der Welt. Die indonesische Regierung setzt deshalb ein Ziel, Chile als Hauptumschlagplatz oder als ein Verbindungsland für die indonesischen Exportprodukte, die in die lateinamerikanischen Länder weiter exportiert werden, zu setzen. Pambagio zufolge regelt der indonesisch-chilenische umfassende Wirtschaftspartnervertrag ich sehe Zefa neben der Tag neben der Abschaffung der Einführzölle für eine Reihe von Waren auch die Ursprungsregeln und Zollverfahren zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren. Während des Zeitraums 2012 bis 2016 ist der indonesische chilenische Handel um 12,9% abgesunken. Der Handel zwischen den beiden Ländern dehnte sich jedoch im ersten und dritten Quartal des Jahres 2017 aus. Der indonesisch-chilenische Handelswert in diesem Zeitraum erreichte 218,8 Millionen US-Dollar oder ist im Vergleich zu dem vergleichenden Zeitraum des letzten Jahres 27% abgestiegen. Der indonesische Hauptexportprodukte nach Chile sind Schuhe, Maschinen, Bekleidung, gestrickte oder gehäkelte Bekleidungszubehör, elektrische Maschinen, Gummi, Seife, Fahrzeuge und tierisches und pflanzliches Öl. Die indonesischen Exportprodukte, die im Rahmen der indonesischen chilenischen umfassenden Wirtschaftspartnersvertrag ICCFA erhebliche Zollsenkungen erhalten haben, sind darunter Kraftfahrzeuge, Sülle, Möbel, Schmuck, Palmöl und seine Derivate Papier, Textilien und Textilzeugnisse, Fischereizeugnisse, Kaffee, Tee, Biokraftstoffe und militärische Ausrüstung. Soweit im Blickpunkt.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien mit mir, Egi. Wie immer, Sie können unsere Sendung über Streaming für i.co.id auf Kurzwelle 9.25 kHz und auf Ihrem Smartphone RRI Play hören. Jetzt stellen wir Ihnen die Pisanginsel von Lampung vor. So bleiben Sie mit uns in der Stimme Indonesien in Jakarta. Liebe Zuhörer, die Provinz Lampung ist die südliche Provinz auf der Insel Sumatra. In dieser Provinz gibt es viele Kulturtourismus sowie Festivals, die oft das ganze Jahr stattfinden. Aber nicht nur das, diese Provinz hat auch ein natürliches Reiseziel, die mit anderen Regionen in Indonesien nicht wenig schön ist. Eine von ihnen ist Pisang Insel, die im Meer vor dem Indischen Ozean westlich der Provinz Lampung liegt. Liebe Zuhörer, Pisang Insel ist eine Insel in der Mitte des Indischen Ozean und im Distrikt of Pisang Insel, was Pesisir-Bezirk enthalten. Um diese Insel zu besuchen, dauert die Fahrt etwa eine Stunde von Kuala Haven in der Stadt Krui, West Pesisir. Die Fahrt mit dem Boot oder Motorboot vom Dorf Tembakak dauert 15 bis 20 Minuten kürzer. Die Fahrt mit dem Boot oder Motorboot in die Pisang Insel beginnt von 7 Uhr vormittag bis 2 Uhr nachmittag. Die Transportkosten sind 15.000 pro Person. Wenn Sie auf dem Hafen zu spät kommen, brauchen Sie keine Sorge. Sie können nach Pisang Insel überqueren, aber sie müssen ein Boot mieten. Es kostet etwa 500.000 für hin und zurück. Bevor sie eine Überfahrt machen, indem sie ein Boot mieten, sollten sie zuerst den Preis bieten. Liebe Zuhörer, Pisang Insel ist nur sehr natürlich und unversmutzt. Deshalb ist diese Insel der richtige Ort für diejenigen unter Ihnen, die sich entspannen wollen und genießen den Strand, der nicht so viele Personen und sehr schön ist. Auf dieser Insel können Sie auch die Unterwassertour genießen, die sehr exotisch sind. Wenn Sie während der Thunfisch-Saison kommen, können Sie auch Delfine beobachten, die Thunfische jagen. Auf dieser Insel können Besucher auch verschiedene Strandaktivitäten wie Angeln, Schwimmen, Tauchen und andere durchführen. Liebe Zuhörer, auf der Pisang Insel bereits verfügbaren Unterkunft in Form von Gasthöfen mit Preis von 350.000 Rupiah pro Nacht oder Sie können auch zu Hause der Bewohner mit dem Preis 100.000 Rupiah pro Nacht. Die Einrichtungen auf der Insel sind komplett, wie Essensstände oder die Anbietung in Form einer Moschee und andere. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Bunda Balas Indonesia mit dem Thema Di Pisang Insel von Lampung. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Willkommen, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen einige indonesische Wörter und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist Bangun jam berapa? Oder auf Deutsch, wie viel Uhr aufstehen? Stellen wir Ihnen zuerst ein paar Vokabeln und Ausdrücke vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Wir werden jedes Vokabel und jeden Ausdruck zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wieder hören. Aufstehen, auf Indonesisch bangun, bangun. Wie viel Uhr, auf Indonesisch jam berapa? Jam berapa? Gewöhnlich auf Indonesisch biasanya, biasanya. 7 Uhr auf Indonesisch jam 7, jam 7. Morgens auf Indonesisch pagi, pagi. Schlafen auf Indonesisch, tidur, tidur. Nicht festgelegt auf Indonesisch, tidak tentu, tidak tentu. Am Montag auf Indonesisch, hari Senin, hari Senin. Am Freitag auf Indonesisch, hari Jumat, hari Jumat. 12 Uhr auf Indonesisch, jam 12, jam 12. Nacht auf Indonesisch, malam, malam. Ende der Woche auf Indonesisch, akhir pekan, akhir pekan. 2 Uhr auf Indonesisch, jam 2, jam 2. 3 Uhr auf Indonesisch, jam 3, jam 3. Liebe Children, werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Bangun jam berapa? Wie viel Uhr aufstehen? Zwischen Dewi und Danny dargestellt. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie den Satz wiederholen. Danny, wie viel Uhr stehst du normalerweise auf? Auf Indonesisch, Danny, kamu biasanya bangun jam berapa? Doni, kamu biasanya bangun jam berapa? Ich stehe gewöhnlich 7 Uhr morgen auf. Auf Indonesisch, saya biasanya bangun jam 7 pagi. Saya biasanya bangun jam 7 pagi. Wie viel Uhr gehst du schlafen? Auf Indonesisch, kamu tidur jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Das ist nicht festgelegt. Auf Indonesisch, tidak tentu, tidak tentu. Vom Montag bis Freitag gehe ich 12 Uhr nachts schlafen. Auf Indonesisch, hari Senin sampai hari Jumat saya biasa tidur jam 12 malam. Hari Senin sampai hari Jumat saya biasa tidur jam 12 malam. Wie viel Uhr gehst du am Wochenende schlafen? Auf Indonesisch, di akhir pekan kamu tidur jam berapa? Di akhir pekan kamu tidur jam berapa? Am Wochenende schlafe ich gewöhnlich 2 oder 3 Uhr morgens. Auf Indonesisch, di akhir pekan saya biasa tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Di akhir pekan saya biasa tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Du gehst sehr spät schlafen. Du schläfst sehr spät ein. Natürlich kannst du nicht am früh aufstehen. Auf Indonesisch, kamu tidurnya terlalu malam. Pantas saja kamu tidak bisa bangun pagi. Kamu tidurnya terlalu malam. Pantas saja kamu tidak bisa bangun pagi. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Bangun jam berapa? Wie viel Uhr aufstehen? Auf Wiederhören!
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Kronzong-Lieder, die von der indonesischen Kronzong-Sängerin Sundari Sukojo gesungen werden. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Sundari Sukojo mit dem Titel Alam Kenangan. Oder auf Deutsch die Gedankenwelt. gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Zuhörer, das war das Lied Alam Kenangan, das von Sundari Sukojo gesungen wurde. Dieses Lied wurde von H. Abdul Ghani und Ocin Nur Hasim komponiert. Es erzählt über die Erinnerung über Enttäuschung. Die Lyrik in diesem Lied erzählt über jemanden, der sich an Vergangenheit erinnert, als er von seiner Liebling verliebt wurde. Obwohl er das gebrochene Herz hat, kann man die Liebeserinnerung immer nicht vergessen. Liebe Musikfreunde, das folgende Lied, das wir Ihnen präsentieren werden, erzählt auch über die Enttäuschung. Dieses Lied hat den Titel Usah Kau Harap oder Du sollst nicht hoffen, das von Charles Hutagalung komponiert wurde. Es erzählt über die Beendigung der Liebesbeziehung, weil der Liebling betrogen hat. Obwohl die Liebesbeziehung schon endet hat, hofft aber der Verflossene noch wiederkommen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Usah Kau Harap. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Lied Usako Harap, das von Hetikus Endang gesungen wurde. Liebe Zuhörer, das folgende Gronjong-Lied, das auch den Titel Das gebrochene Herz hat, hat den Titel Bukannya Aku Takut oder Ich habe keine Angst davor. Vorher wurde dieses Lied von der Popsängerin Mulan Jamila populiert. Danach wird dieses Lied von Iin Indriani in der Gronjong-Version gesungen. Liebe Musikfreunde der Stimme Nations, als letztes Gronjong-Lied, das wir Ihnen präsentieren, hat den Titel Kerinduan oder Vielleicht Sensu. Dieses Lied erzählt über das verletzte Herz, weil der Geliebte nicht liebt. Zum Schluss unseres Programms hören Sie nun zwei weitere Gronjong-Lieder, Bukannya Aku Takut, das von Iin Indriani gesungen wird, und Kerinduan, das von Mami Marsudi gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.